ohne das andere. Und er fährt weiter fort und sagt, wer ungehorsam ist, und da führt er Israel als Beispiel in ihrer Zeit in der Wüste an, wer ungehorsam ist wie Israel damals in der Wüstenwanderung, der wird nicht in diese ewige Ruhe einkehren. Das schreibt er ihnen. Und nachdem die Empfänger dieses Briefes das gelesen haben, mussten sie sich vermutlich ganz ähnliche Fragen gestellt haben, wie wir uns auch manchmal im Leben stellen. Was bedeutet das für mich, der ich nicht immer gehorsam gewesen bin? Habe ich die ewige Ruhe damit verspielt? Das könnte man aus dem schließen, was der Hebräerbriefschreiber gesagt hat. Und die Antwort auf diese Frage, die sich die Leser vermutlich gestellt haben, finden wir in den letzten Versen des 4. Kapitels. In Hebräer 4, Vers 14 bis 16. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Die Bibel könnt ihr auch hinten am Eingang mitnehmen. Es ist genau diese Übersetzung. Hebräer 4, 14 bis 16. Weil wir aber einen großen hohen Priester haben, der den ganzen Himmel bis hin zum Thron Gottes durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt, allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten, damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen. Das ist die Antwort auf diese Fragen. Letzten Sonntag, das hatte Ilse ja gerade schon kurz erwähnt, haben wir anhand des Beispiels von David und Goliath versucht zu vertiefen, welche Rolle und welche Bedeutung Jesus Christus für mich als Nachfolger Jesus ganz persönlich hat. Er als der Stellvertreter wie David, der Stellvertreter im Kampf gegen Goliath für Israel war. Der Autor des Hebräerbriefs verwendet an dieser Stelle ein anderes Beispiel. Er verwendet die Rolle des Hohenpriesters. Und dieser Hohepriester war seinen Lesern total bekannt. Er gehörte zu ihrem Alltag, er gehörte zu ihrem Leben, er gehörte zu ihrer Beziehung, zu ihrem Gott. Aaron, der Bruder Moses, war der erste Hohepriester, den Gott berufen hat. Und seit Aaron, also seit der Zeit von Mose, gab es bis in die Zeit des Neuen Testaments fast immer einen Hohepriester, der den Tempeldienst verantwortet hat. Es gab dort im Tempel die normalen Priester, die die normalen Opfer der einzelnen Israeliten Tag für Tag, Woche für Woche dargebracht haben. Ein Israelit, der Gott vielleicht einen Dank aussprechen wollte oder der auf der anderen Seite auch vielleicht Vergebung für irgendeine Verfehlung erbitten wollte, der ging mit einem Opfer zum Tempel. Ein Priester hat ihn empfangen und dieses Opfer dann stellvertretend für den Israeliten Gott dargebracht. Aber nur der hohe Priester, nur er durfte das Opfer darbringen, das einmal im Jahr für die ganze Schuld des Volkes dargebracht wurde. Das hat immer der hohe Priester gemacht und auch nur er. Der hohe Priester war also, wenn man das so sagen kann, der oberste Mittler. Alle Priester sind Mittler zwischen Volk und Gott. Aber der Hohepriester war der oberste Mittler zwischen Gott und Volk. Diese Funktion von dem Hohepriester wird in Hebräer 4 und auch in den folgenden Kapitel aufgegriffen und auf Jesus übertragen. Dieses bekannte Bild, was uns vielleicht heute nicht mehr so viel sagt, den Israeliten damals aber sehr wohl, wird genommen, um zu erklären, wer Jesus ist. So kann man ihn sich vorstellen. Die Beschreibung aus dem Alten Testament, da sind natürlich keine Bilder aufgemalt, aber die Beschreibung im Alten Testament sind relativ deutlich, sodass man sich vorstellen kann, dass er ungefähr so ausgesehen haben muss. Die Kopfbedeckung könnte variieren, aber der Schurz, das ist schon relativ deutlich beschrieben, wie er aussah. Und so hat er seinen Tempeldienst verrichtet, in einer besonderen Stellung im Vergleich zu den anderen Priestern. Jesus ist also der große Hohepriester, nicht einfach nur der Hohepriester, sondern der Autor fügt noch das Große vorher an. Er zeigt, dass er nicht ein normaler Hohepriester ist, sondern ein ganz besonderer. Und das Besondere an Jesu Dienst ist, an Jesu Priesterdienst, dass er beide Seiten kennt. Und das unterscheidet ihn von jedem anderen Priester, der vorher in Israel Dienst gemacht hat. Denn zum einen, davon ist in Vers 14 die Rede, ist er Gottes Sohn. Er kennt also die Seite Gottes. Er, so wie es im Text heißt, ist durch den Himmel hindurchgegangen. Eine Anspielung auf die Himmelfahrt. Er ist durch den Himmel hindurchgegangen bis hin vor Gottes Thron. Und wenn wir weiterlesen in Hebräer, zum Beispiel Kapitel 8, Vers 1, dann steht, dass er durch den Himmel durchgegangen ist und sich zur Rechten Gottes gesetzt hat. Er wurde also neben Gott gesetzt, auf den Ehrenplatz, ihm gleich. Er ist Gottes Sohn. Auf der anderen Seite, so lesen wir es im nächsten Vers, ist er auch auf unserer Seite. Er kennt unsere Seite genauso wie die göttliche. Er stand als Mensch in seiner Zeit auf der Erde vor den gleichen Fragen und Herausforderungen wie wir. Wie gehe ich mit meinen Eltern um? Wie gehe ich mit meinen Geschwistern um? Wie verdiene ich meinen Lebensunterhalt? Mit wem verbringe ich meine Zeit? All diese Fragen, die uns beschäftigen, die haben ihn genauso beschäftigt. Er hat das alles auch erlebt. Und eine besondere Sache, für die, ja, wo wir wahrscheinlich als Menschen immer ganz genau hingucken, ist, Jesus stand auch an mindestens zwei Stellen, so lesen wir es in den Evangelien, an mindestens zwei Stellen vor der Entscheidung. Vertraue ich Gott? Gehorche ich ihm ganz konsequent? Oder wähle ich eine Abkürzung, den bequemeren Weg? Und ich denke, vor dieser Entscheidung standen wir alle schon mehr als zweimal. Und genau diese Frage hat Jesus auch bewegt. Vertraue ich Gott? Gehorche ich ihm? Oder gehe ich einen Weg, den ich gehen möchte, der mir besser erscheint? Jesus hat es geschafft, sein Leben lang Gottes Wünschen zu entsprechen. Das hebt ihn aber nicht ab, das macht ihn nicht zu einem Übermenschen, sondern er weiß viel mehr, wie wir ticken, weil er das genauso erfahren hat. Er hat es zwar geschafft, diesen Versuchungen zu widerstehen, den Weg zu gehen, den Gott gerne von ihm haben wollte, aber er kann dadurch genau mit uns mitfühlen. Er kann uns verstehen und nachvollziehen, dass es nicht einfach ist, diese Entscheidungen zu treffen, sondern nachvollziehen kann, dass wir sie auch mal falsch entscheiden. Jesus ist also der perfekte Hohepriester. Er kennt beide Seiten. Er kennt die Seite Gottes und er kennt die menschliche Seite. Er kann also am besten vermitteln zwischen Gott und Mensch, weil er beides in sich selbst vereint und beides nachvollziehen kann. Was heißt das also für meine Beziehung zu Gott? Was heißt das, wenn mal etwas schiefgelaufen ist? Dieser hohe Priester ist da. Ist das gut für mich oder schlecht? Spielt das überhaupt irgendeine Rolle? Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich vor Gott trete? Sollte ich mich verstecken, wie von Adam und Eva zu lesen ist, dass sie sich versteckt haben, nachdem sie von der verbotenen Frucht gegessen haben? Ist die Beziehung zerbrochen, wenn etwas mal schief gegangen ist oder ich nicht gehorsam war? Nein, genau das Gegenteilige davon ist der Fall. Denn wir lesen in Vers 16, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Wir wollen voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und jetzt müssen wir uns einmal in die Leser hineinversetzen. Sie plagen sich mit der Frage, nein, ich war ungehorsam, vielleicht häufig, genauso wie das Volk Israel. Und hier steht, dass Israel nicht zu Gott gekommen ist, nicht in seine ewige Ruhe eingegangen ist, weil sie ungehorsam waren. Ich war auch ungehorsam. Und jetzt schreibt er hier, wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes kommen. Diese Frage ist ein Stück weit berechtigt, aber sie darf uns auf gar keinen Fall gefangen nehmen. Sie darf uns nicht lenken. Sie darf nicht unsere Beziehung zu Gott beeinflussen. Sie muss es auch nicht. Wir können voller Zuversicht vor Gott treten, weil da jemand auf uns wartet, der uns ganz genau kennt, der uns versteht, der mit uns mitfühlen kann, weil er das alles genauso durchlebt hat wie wir. Jesus steht da nicht vor dem Thron Gottes mit erhobenen Zeigefinger und sagt, warum hast du das nicht geschafft? Ich hab's doch geschafft, dann könntest du das doch auch. Nein, so steht er da nicht. Er steht da mit offenen Armen und empfängt uns. Er ist unser Fürsprecher, unser Anwalt, könnte man übersetzen. Er ist da und vertritt uns. Wir brauchen also überhaupt kein Gefühl der Angst oder des Zweifels oder sonst irgendein unwohles, ungutes Gefühl zu haben, wenn wir vor unseren Gott treten. Ich musste in der letzten Woche mit unserem Auto zum TÜV. Und das kennt ihr ja alle wahrscheinlich, die ihr ein Auto habt. Das Auto ist bei uns in der Familie, bei mir vor allem, reiner Gebrauchsgegenstand. Unser Auto empfängt also nicht viel Zuwendung von mir als Halter. Ich ging also zum TÜV, alles andere als zuversichtlich. Ich bin dahin in die Werkstatt und wollte eigentlich, solange das Auto da geprüft wird, noch ein paar Sachen am Laptop erledigen. Es ging aber nicht. Ich sah durch das große Fenster, das zu meinem Leidwesen direkt neben mir war, den Prüfer, wie er an meinem Auto zugange war. Und ich wollte irgendwas machen, aber ich musste ständig rüberschauen und sehen, was er gerade macht und vor allem, welches Gesicht er dabei zieht. Ist es gut für mich, dass das Auto jetzt so lange auf der Hebebühne steht oder nicht? Es war leider nicht gut und ich muss jetzt ein paar Sachen im Nachhinein erledigen, aber diese Situation war alles andere als gut für mich selbst. Ich habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich war total unsicher, als ich zum TÜV gefahren bin. Ich wusste nicht, was kommt auf mich zu und was vielleicht nicht. Aber unsere Begegnung mit Jesus, wenn wir das Gefühl haben, da steht gerade etwas zwischen uns, kann ganz anders sein. Es soll nicht von diesen Gefühlen begleitet sein, wie bei mir, wenn ich zum TÜV fahre. Es ist etwas ganz anderes. Wir können zuversichtlich zu ihm kommen, weil er unser Hohepriester ist, unser Vermittler, unser Fürsprecher. Wir können so zuversichtlich vor ihn kommen, wie, und hier noch ein Vergleich, wie die deutsche Fußballnationalmannschaft, die im Halbfinale der WM 2014 mit einer 5-0 Pausenführung gegen Brasilien zurück auf das Feld kommt. Da kann nichts mehr anbrennen. Dieses Halbfinale gewinnen wir. Wir stehen im Finale, egal was jetzt die nächsten 45 Minuten passiert. So zuversichtlich können wir vor unseren Gott treten. Er ist kein TÜV-Prüfer, sondern ein Hohepriester, ein gnädiger Gott, der uns mit offenen Armen empfängt. Zu Gott kommen, obwohl wir es auch zuversichtlich machen können, heißt aber auch, und das dürfen wir nicht vergessen, dass ich alles mitbringe, meinen ganzen Rucksack, den ich mir so angehäuft habe, und all das, was vorgefallen ist zwischen mir und anderen Menschen, zwischen mir und Gott, dass ich das mitbringe vor meinen Gott. Meine Zweifel, meinen Ungehorsam, mein Verhalten gegenüber anderen Menschen, all das bringe ich mit, weil es zu mir gehört. Ich kann es nicht wegreden. Es ist einfach da. Es gehört zu mir. Das soll aber auch alles mitkommen. So ist es nicht. Es soll alles mitkommen, weil bei Gott der Ort ist, an dem uns damit geholfen werden kann. Das ist der Platz vor seinem Thron. Jesus, der Hohepriester, hat, wie es für sein Amt gehört, ein Opfer gebracht für all meine Unzulänglichkeiten. All die Taten, all die Worte, all die Gedanken, die vielleicht nicht Gottes Maßstab entsprechen und die auch meinem eigenen moralischen Maßstab nicht entsprechen. All das kann ich mitbringen, all diese Unzulänglichkeiten. Die Bibel nennt das Sünde. Das können wir mitbringen und es vor Gottes Thron stellen. Manchmal denken wir vielleicht in Zeiten des Neuen Testaments, in der wir ja leben, Opfer für Sünde, das wollte Gott nur im Alten Testament. Das ist aber nicht so. Opfer für Vergehen, die wir tun, will Gott auch jetzt genauso haben wie früher. Ist das verwirrend? Also, wir haben hier zwar einen Altar, aber ich glaube, ein Opfer haben wir hier noch nie gebracht, oder? Zumindest nicht in den 2 Jahren, wo ich jetzt hier war. Aber Gott möchte trotzdem Opfer, auch in Zeiten des Neuen Testaments, und das sollte uns bewusst sein. Aber Jesus hat ein Opfer gebracht, und zwar sich selbst. Und er war ohne Sünde, wie es im Text heißt. Er war also ein perfektes Opfer, ein makelloses Opfer, das ein für allemal gilt. Ein für allemal. Es ist ein Opfer, aber es gilt ein für allemal. Dieses Opfer braucht jeder, der zuversichtlich vor Gottes Thron erscheinen will. Jeder, ohne Ausnahme. Das Opfer wird gefordert. Wer aber an dieses Opfer, an Jesus Christus glaubt, der kann voll Zuversicht vor Gott treten, weil dieses Opfer für ihn dargebracht wurde. Opfer sind auch jetzt noch von Gott verlangt, aber Jesus ist das Opfer, das wir ein für alle Mal für uns in Anspruch nehmen können und dann keine neuen Opfer mehr brauchen. Und wenn wir das glauben, wenn wir mit dieser inneren Haltung vor Gott treten, vor seinen Thron, ist Jesus unser Fürsprecher, unser Hohepriester, der vermittelt zwischen uns und Gott. Während unsere Sünden versuchen, uns vor Gott anzuklagen, uns anzuschwärzen und uns den Zugang zu Gott zu verwehren, steht Jesus auf von seinem Platz an der Rechten Gottes und sagt: Vater, ich bin für all diese Sünden gestorben. All das, was er mitbringt, all das, was in seinem Rucksack ist, all das habe ich bezahlt mit meinem Opfer. Es gibt nichts mehr, wirklich nichts mehr, was ihn von dir trennen könnte. Nichts mehr, was ihn von dir trennen könnte. Und darum öffnet auch Gott seine Arme und empfängt uns mit diesen offenen Armen. Und das ist das Erbarmen, das ist die Gnade, von der zum Schluss die Rede ist. Gott empfängt uns mit offenen Armen und vergibt uns unsere Schuld, weil sein Sohn das dafür nötige Opfer gebracht hat. Und das ist Gnade. Das ist Erbarmen für all das, was wir mitbringen. Diese Hilfe erfahren wir immer, wenn wir mit diesem Anliegen vor Gott treten. Anliegen, die wir haben, die wir vielleicht im Gebet formulieren, da antwortet Gott vielleicht manchmal spät, manchmal sagt er vielleicht auch nein. Aber dieses Gebet, dieses Anliegen, das erfüllt er uns immer. Wenn wir vor seinen Thron treten und ihn um Gnade bitten, weil Jesus das Opfer ist, haben wir eine Garantie dafür, dass dieses Gebet erhört wird. Und das ist die Hilfe, die wir brauchen und die wir garantiert bekommen. Darum können wir voll Zuversicht vor seinen Thron treten. Das ist der Ort, an dem all unsere Zweifel, all unsere Herausforderungen und Probleme beseitigt werden, wo uns dabei geholfen wird, weil Jesus, der Hohepriester, auf uns wartet. Amen.